Schlagt Psalm 22 auf, aber schlagt vorher auf Matthäus 27 und Johannes 20. Matthäus 27, da beginnen wir. Psalm 22 ist der Psalm vom Kreuz. Prophetischer Psalm, der vorausschaut auf das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Und wo wir ein deutlicheres Bild haben, hunderte Jahre zuvor, als uns in den Evangelien je gegeben wird. In den Evangelien heißt es nur, sie führten ihn hinaus und kreuzigten ihn. Die Leute damals wussten, was es bedeutet hat. Aber hier hunderte Jahre zuvor, im Psalm 22, so 600 Jahre bevor die Kreuzigung überhaupt erfunden wurde, haben wir hier eine Beschreibung von dem, was Jesus durchgemacht hat. Prophetisch. Wir wissen nicht genau, wie viel der David verstanden hat von dem, was er hier gebetet hat. Aber es ist erstaunlich. Zeigt uns, dass die Bibel geschrieben ist von einem Gott, der außerhalb der Zeit ist. Ich möchte zuerst in Matthäus 27 lesen, die Erfüllung, dass wir sehen, wie konkret es erfüllt wurde, was hier prophezeit ist in Psalm 22. Lesen wir ab Vers 31. Als sie ihn verspottet hatten, das heißt die Soldaten Jesus, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hinausgingen, trafen sie einen Mann von Kyrene, von Nordafrika, mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er sein Kreuz trage. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie mit Galle vermischten Wein zu trinken. Das war so ein leichtes Betäubungsmittel, Schmerzmittel könnten wir sagen. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie befestigten über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift: Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Du, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige jetzt vom Kreuz herab. Und wir wollen an ihn glauben. Und er vertraute auf Gott. Der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagt: Ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lama, sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie: Der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten: Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Weiter zu Johannes 20. Lesen wir ab Vers 23. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider, und machten vier Teile, einem jedem Soldaten einen Teil und das Unterkleid. Soldaten, die die Kreuzigung durchgeführt haben, die haben dann als Bezahlung sozusagen die Habe von dem Gekreuzigten konfiszieren können und beschlagnahmen können und haben es aufgeteilt. Das Unterkleid aber war ohne Naht von oben an durchgewebt und es hat nicht viel Sinn gemacht, das zu zerteilen, zerreißen, irgendwelche Lappen draus zu machen, aus einem schönen, wertvollen Gewand. Da sprachen sie zueinander, lasst uns es nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Vers 28. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun dort ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Und als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Mit dem im Hintergrund, lasst uns jetzt zu Psalm 22 zurückgehen. Psalm 22, Vers 1. Dem Chorleiter nach Hirschkuh der Morgenröte. Interessante Melodie, interessanter Titel. Ein Psalm von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Wort, das Jesus am Kreuz gebetet hat. Er hat hier den ersten Vers von Psalm 22 gebetet. Ich glaube, dass er sich dann noch einmal nach den Juden ausgestreckt hat, die ihn da gekreuzigt haben. Es haben oft mal Rabbis oder Hohepriester gemacht, dass sie von einem Kapitel in der Bibel, von einem Psalm zum Beispiel, den ersten Vers vorgelesen haben oder ausgerufen haben. Und die Israeliten hatten so ziemlich das ganze Alte Testament auswendig gelernt. Die konnten dann in ihrem Kopf weiter zitieren und sich weiter daran erinnern, was Gottes Wort sagt. Und so Jesus betet diesen Psalm, diesen ersten Vers. Und das sollte eigentlich alle daran erinnern, was wir gleich nachher sehen werden. Erstaunliche Prophetie von der Kreuzigung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus konnte nicht sagen, mein Vater, weil er war getrennt von ihm. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unglaublich, unvorstellbar, dass hier eine Trennung hineinkommt zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und ich persönlich glaube, dass das war, was Jesus im Garten Gethsemane das Blut auf die Stirn getrieben hat. Zeichen, ein medizinischer Zustand, der nur unter äußerst hohem Stress vorkommt, dass die Blutgefäße platzen und man wirklich Blut schwitzt, durch diese Schweißgefäße dann Blut austritt. Ich glaube nicht, dass es der körperliche Horror des Kreuzes war, obwohl das furchtbar war und ich hätte mal allein davor in die Hose gemacht. Aber es war diese Trennung, diese geistliche Trennung. Und warum war Jesus getrennt vom Vater? Wegen dir und wegen mir. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, heißt es, den, der die Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Deine Sünde, deine Lebensschuld, meine Sünde, meine Lebensschuld, wurde Jesus zugerechnet, wurde auf ihn überwiesen, als er am Kreuz hing. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Konsequenz von Sünde ist Trennung. Im Vers 4 haben wir dieses Problem gesehen hier. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Gott ist ein heiliger Gott. Und der heilige, perfekte, reine, makellose Gott wird nicht mit Sündern Gemeinschaft haben. Das ist unmöglich. Wir können nicht in seine Gegenwart kommen als Sünder. Und Jesus hat ein perfektes, heiliges Leben für uns gelebt, was wir nicht leben können. Er war der Sündenlose. Und als Johannes der Täufer Jesus sah, hat er gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Er war der Sündenlose, dieses Bild aus dem Alten Testament, ein unschuldiges Lamm, was auch ohne Makel sein musste, ein perfektes Lamm, der Unschuldige, der den Platz des Schuldigen einnimmt, damit der Schuldige Gemeinschaft mit Gott haben kann. Das hat Gott dem Volk Israel und allen Völkern rundumher, allen Heiden, die sehen wollten, eingebläut. Der Weg zu Gott ist durch das Opfer eines perfekten Opferlammes. Und Jesus hat dieses Bild im Alten Testament erfüllt. Er hat den Platz des Sünders eingenommen. In Jesaja 59 heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Sünde bringt Trennung. Das ist mit Jesus passiert am Kreuz. Und wir können uns das gar nicht ausmalen. Wir können Filme ansehen, wie die Passion wurden, sehr bildhaft vor Augen geführt wird, sehr eindrücklich, wie furchtbar Jesus körperlich gelitten haben muss und was für eine furchtbare Folter eine Kreuzigung war. Aber das Tiefste davon können diese Filme gar nicht darstellen, nämlich diese geistliche Folter. Was es bedeutet haben muss für Jesus, Sünde sich aufladen zu lassen von allen Menschen, die gelebt haben. Er, der Sündenlose, der Sünde hasst. Er ist Gott, er hasst Sünde. Das, was er vom ganzen Wesen verabscheut, es wird alles auf ihn gelegt. Ich weiß nicht, wie wir es für uns verdeutlichen könnten, wenn du irgendwo in einer Jauchengrube versenkt wirst, wo du allein ein bisschen eine Prise davon schon eine Kotzreaktion hervorruft. Vielleicht so ähnlich. Jesus wurde zur Sünde. Nicht nur, dass es ihm zugerechnet wurde, er wurde zur Sünde, heißt es. Er wurde zum Sünder sozusagen, obwohl er nie gesündigt hat. Aber er hat meinen Platz eingenommen und deinen Platz. Es war unser Kreuz, an dem er gehangen ist. Dein Kreuz und mein Kreuz ganz persönlich. Und wir können uns auch nicht vorstellen, was es für den Vater bedeutet hat, seinen Zorn auszugießen über unsere Sünde auf seinen geliebten Sohn, der schuldlos war, der perfekt war. Das war der Horror des Kreuzes. Trennung zwischen Gott Vater und Gott Sohn, das werden wir nie wirklich völlig ergreifen können, was da passiert ist. Aber es geht weit tiefer als nur körperliche Leiden oder körperliche Folter. Viele Menschen sind gekreuzigt worden damals. Aber das, was Jesus durchgemacht hat, war einzigartig und das war für dich und für mich. Es war der Weg, den Gott geschaffen hat, damit wir die Sünder Gemeinschaft haben können mit ihm. Weil Jesus deinen Platz eingenommen hat, weil Gott der Vater Jesus so behandelt hat, als hätte er dein Leben gelebt, kann er dich und mich jetzt behandeln, als hätten wir sein Leben gelebt, sein perfektes Leben. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist mindestens ebenso erstaunlich, wie dass Jesus zur Sünde gemacht wurde, dass wir Gerechtigkeit in Gottes Augen sein können. Das ist erstaunlich, weil ich kenne mich selbst. Ich weiß, dass ich absolut nicht perfekt bin und absolut kein guter Mensch bin. Ich bin ein Sünder, ich bin unvollkommen. Ich baue Mess. Also nicht nur, dass Gott uns von unserer Schuld befreit durch das, was Jesus gemacht hat, sondern wir werden auch bekleidet mit Jesu Gerechtigkeit und werden sozusagen geistlich seine Milliarden, Millionen auf unser Konto überwiesen. Nicht nur, dass er unsere Schulden bezahlt, die wir hatten, er überweist uns noch seine Gerechtigkeit. Das ist erstaunlich. Wir sind reich beschenkt mit jedem geistlichen Segen, mit allem geistlichen Reichtum, heißt im Epheserbrief, Kapitel 1, sind wir beschenkt in Jesus Christus. In Römer 3, 23 heißt es, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sünde, die uns trennt. Und wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort, wo Versöhnung stattfinden kann zwischen uns und Gott. Durch den Glauben an sein Blut, sein Opfer für uns. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenslassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Also, dass Gott gleichzeitig gerecht und heilig und perfekt sein kann und uns rechtfertigen kann. Dafür hat Jesus die Grundlage gelegt. Weil Gott ist gerecht und heilig. Er konnte nicht einfach sagen, oh ja, pff, ich vergib dir einfach so. Du hast Mist gebaut, okay, vergessen wir es einfach. Das wäre nicht gerecht. Wenn du jemand anderen umbringst oder irgendeinen Einbruch machst und du wirst erwischt und es ist zweifelsfrei bewiesen, dass du schuldig bist, wenn der Richter dann, vor dem du stehst, du dir sagst, hey, ich habe einen guten Tag heute, ist schon okay, geh nach Hause. Es wäre nicht okay, oder? Es wäre vielleicht nett und liebevoll von dem Richter und unser Gott ist ein liebender Gott. Aber es wäre ganz sicher nicht gerecht, er würde ungerecht werden. Deswegen muss Gott Sünde richten. Der gerecht ist, wird auch zum Rechtfertiger. Und hier im Römerbrief heißt es auch, Gerechtigkeit wegen des Hingehenslassen der vorher geschehenen Sünden für all die im Alten Testament, dass die Gemeinschaft mit Gott haben konnten, eben durch dieses Opfer, was vorausgeschaut hat auf Jesus. Im Alten Testament heißt es, das Blut von Stieren und Böcken von diesen Opfertieren konnten unsere Sünde nicht wegnehmen oder die Sünde der Anbetenden damals, sondern nur bedecken. Es war sozusagen ungerecht, die anzunehmen. Oder es besser gesagt, es wäre ungerecht gewesen, wenn Jesus nicht für die Sünden gestorben war. Weil Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünderwelt. Und das ist die Grundlage für die Heiligen des Alten Testamentes, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben konnten und in Ewigkeit, dass sie in den Himmel kommen können und auch für uns, das was Jesus für uns getan hat. Also Gott, der Vater, der uns so sehr liebt, dass er nicht uns richtet, sondern unsere Schuld in dem Sohn Jesus richtet, damit wir frei ausgehen können, damit wir bekleidet sein können mit seiner Gerechtigkeit und Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist unglaublich, dass er uns adoptieren kann als seine Kinder, dass wir wirklich zu Gott, dem allmächtigen Schöpfer, der so hoch über allem ist und so heilig ist, wir dürfen zu ihm aufschauen und sagen, aber Papa, das ist unglaublich. Das ist ein Riesending. Das dürfen wir nie selbstverständlich nehmen. Wie reich beschenkt wir sind. Vers 4 nochmal. Du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Interessant, Gott wohnt in dem Lob seines Volkes. Gott ist gegenwärtig, wenn wir ihn anbeten. Ich meine, Gott ist allgegenwärtig, er ist immer da. Aber er wird seine Gegenwart besonders spürbar machen und er wird besonders in unserer Mitte wirken, wenn wir zusammenkommen, um ihn anzubeten. Deswegen ist Gemeinde und gemeinsamer Gottesdienst so wichtig. Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Ganz besonders, wenn wir als Leib zusammenkommen. Der Leib Christi und er ist das Haupt. Wenn der Leib zusammenkommt, ist das Haupt da. Ganz besonders. Und ich glaube wirklich, Hebräerbrief, wie wir am Sonntag gesagt haben, sagt uns ganz deutlich, lasst uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Die Christen, die sagen, oh, ich glaube an Jesus, aber ich brauche Gemeinde nicht, ich brauche Gemeinschaft nicht, ich brauche Gottesdienst nicht, die versäumen wirklich was. Da passiert was, was Tiefes, was Geistliches, wo Jesus sagt, ich bin besonders unter ihnen, ich wohne im Lobgesang meines Volkes. Und wir werden später noch ein paar andere Dinge sehen. Vers 5, auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Gottes Treue in der Geschichte Israels. Gott ist so treu. Er hat keinen, die ihm vertraut haben, im Stich gelassen. Nicht Abraham, nicht Mose, nicht Jakob. Niemanden. Nicht Josef. Gott war absolut treu. Und das gilt auch für unser Leben. Du wirst nicht der erste Mensch sein, den Gott in den Stich lässt. Ja, Gott war treu zu Abraham und zu Isaak und zu Jakob, aber mich wird er in den Stich lassen. Nee, wie viel mehr, jetzt wo du sein adoptiertes Kind bist, wird er sich um dich kümmern. Jesus hat gesagt, sorgt euch nicht. Sucht zuerst mein Reich und seine Gerechtigkeit. Meine Herrschaft über euer Leben. Und ich werde euch versorgen. Gott ist treu. Selbst wenn wir untreu sind, Gott ist treu. Er wird uns treu sein. Wir werden nicht die Ersten sein, die er im Stich lässt. Aber seht hier Vers 7, aber ich bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Es gab einen, der war im Stich gelassen sozusagen. Der Einzige, der wirklich allein war, wenn wir so sagen wollen, das war Jesus. Über den Gott sogar seinen Zorn ausgegossen hat, über unsere Sünden. Er sagt, ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Siehe, das Lamm Gottes. Gott wurde in Jesus Mensch, er wurde zum Opferlamm, er wurde zum Wurm, zum Letzten. Philipperbrief Kapitel 2. Er erniedrigte sich und nahm Knechtsgestalt an, Menschengestalt. Und dann erniedrigte er sich nochmal und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Da sind auch ganz tiefe Wahrheiten drin. Ein Wurm, das Wort für Wurm hier ist das Wort Tola oder Tolef. Das bezeichnet ein ganz besonderen Wurm, nämlich der Wurm, aus dem sie Scharlach gewonnen haben. Diese rote Farbe, mit denen sie die königlichen Gewänder zum Beispiel rot gefärbt haben. Das war sehr kostbar, weil sie haben diese Würmer getrocknet und zerrieben und von einem Würmchen kam so ein ganz wenig Farbe. Das war sehr teuer in der Herstellung. Ist das Wort, was Jesus hier verwendet. Ich bin ein Wurm. Scharlach oder Karmesin im Alten Testament, die Farbe ist auch immer ein Bild auf Jesu Opfer für uns. Interessant, im Jesaja 1, Vers 18, da spricht der Herr zu seinem Volk, kommt und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden so rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Diese Würmer, aus denen Karmesin oder Purpur oder Scharlach hergestellt wurde, wenn die sich vermehrt haben, dann ist so eine, das waren die weiblichen Würmchen, die sind an einem Baum hochgeklettert, haben sich da irgendwie festgemacht und dann haben die da ihre Eier oder was immer gelegt und sind dabei gestorben. Und die Kinder, die dann geschlüpft sind, die kleinen Larven, haben dann die Mutterlarve aufgefressen. Das war gleich die Nahrung für die kleinen Würmchen. Und was zurückgeblieben ist, ist ein roter Punkt. Der ist dann nach ungefähr 3 Tagen ausgetrocknet und weiß geworden und abgefallen. Wenn eure Sünden sind rot wie Karmesin, so sollen sie weiß werden wie Schnee. Jesus sagt, ich bin dieser Wurm. Damit wir Kinder Gottes werden können, hat er sein Leben gegeben. Er wurde an den Baum genagelt, sozusagen, an das Kreuz genagelt. Damit wir Leben haben können, damit wir weiß sein können. Wie Schnee, als hätten wir nicht gesündigt. Was Jesus für uns getan hat. Und wir können nicht durch eigene Gerechtigkeit zu Gott kommen. Nicht durch gute Werke. Das, was wir fabrizieren, sagt, unsere guten Werke sind wie ein schmutziges Kleid. Nicht annehmbar vor Gott. Wir müssen uns bekleiden lassen von einem Gewand, das von diesem Wurm herkommt. Es ist das königliche Gewand, die Gerechtigkeit von Jesus Christus, mit der wir bekleidet werden. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Erinnert ihr euch, was wir gelesen haben? Matthäus 27, was die Leiter der Juden gesagt haben. Ich denke an Jesaja 53, auch so eine prophetische Stelle im Alten Testament über das Kreuz, wo es heißt, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er war verspottet von den Menschen. Wenn er Gottes Sohn ist, dann soll er ihn retten. Steige herab vom Kreuz. Hätte er es tun können? Natürlich. Er hätte 10.000 Engel zur Hilfe rufen können. Hätte diese Nägel in Blitze verwandeln können und seine Feinde vernichten mit einem Wort. Aber dann hätte er uns nicht retten können. Was ihn am Kreuz gehalten hat, war viel stärker als die Nägel. Es war seine Liebe für uns. So sehr liebt dich Gott. Wenn du je Zweifel hast an Gottes Liebe für dich, wie sehr er für dich ist, dann schau aufs Kreuz. So sehr liebt er dich. So einen großen Preis hat er bezahlt, damit du Gemeinschaft haben kannst mit ihm. Wenn du es nur annehmen willst im Glauben und dich ihm anvertrauen willst. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Jesus hatte von Anfang an dieses Bewusstsein, wer er ist, diese Gemeinschaft mit dem Vater, Vertrauen auf den Vater. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Basan mich umringt. Basan ist die Gegend vom heutigen Golan. Diese Gegend waren bekannt für besonders gute, starke Rinder. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend. Das sind komische Stiere, ja? Die ihr Maul aufsperren wie ein Löwe. Viele glauben, dass es hier über dämonische Wesen spricht, hier über Dämonen im Teufel. Petrus erinnert uns daran, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, der versucht, uns zu verschlingen. Wir haben keine Ahnung, was da abging, als Jesus am Kreuz hing. Die ganze Hölle hat ihn verspottet wahrscheinlich, gedacht, sie haben ihn fertig gemacht. Andere glauben, dass hier die Rede von den Obersten Israels ist. Ich glaube, der Prophet Amos ist es, bin mir nicht sicher, der die vornehmen Frauen als Kühe Basans bezeichnet. Das ist ein handfester Prophet. Und jetzt haben wir hier wirklich die genaueste Beschreibung, die wir in der Bibel finden, von Kreuz, von einem Gekreuzigten. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben. Juden haben die Heidenhunde genannt, römischen Soldaten. Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern haben mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Wie erstaunlich ist das? 600 Jahre bevor die Kreuzigung überhaupt erfunden wurde. Von den Persern wahrscheinlich oder Phöniziern. Und dann ungefähr 100 vor Christus haben die Römer das dann perfektioniert. 600 Jahre bevor überhaupt irgendwer was von Kreuzigung wusste, beschreibt Gott es hier für uns. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Auch das haben wir gelesen. Das ist nicht etwas, was Jesus in seiner Hand hatte. Das ist nicht etwas, was er manipulieren konnte. Das war prophezeit von Gott. Soldaten haben hier Prophetie erfüllt, ohne es zu wissen. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus des Hundes Pranke. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Wie der Rache des Löwen. Brüllende Löwe. Aber eine genaue Beschreibung, die wir hier lesen. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, alle meine Gebeine haben sich zertrennt, wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Kreuzigung war eine furchtbare Foltermethode eigentlich. Es war viel mehr als nur eine Hinrichtung, es war eine Folter. Haben zuerst die Hände angenagelt, hier durch das Gelenk hier durch. Die Handflächen, das hätte es überhaupt nicht halten können, das Gewicht. War sehr schmerzhaft, hat hier den Nerv durchbohrt. Und dann haben sie die Füße angenagelt, die Beine oder die Knie im rechten Winkel, eigentlich so, und die Füße gerade unten und wurde dann auch hier durch dieses Gelenk hier durchgenagelt, auch da der Nerv zertrennt. Versucht mal zu stehen, 5 Minuten lang so abgewinkelt, wie lange hält ihr das durch? Haben die nicht lange durchgehalten. Innerhalb von Minuten konnten die Beine das Gewicht nicht mehr halten, das hing dann alles an den Armen, Schultern haben sich ausgerenkt, die Ellbogen haben sich ausgerenkt, die Gelenke haben sich ausgerenkt, die Arme waren so um die 20 cm länger, wie auf einer Streckbank. Es war Kreuzigung und dann hing das ganze Gewicht auf dem Brustkorb, alles hier oben. Und die konnten eigentlich nicht mehr atmen. Auch Lähmungserscheinungen, eben weil dieser Nerv verletzt war. Und so hatte so ein Gekreuzigter eigentlich ständig zu wenig Luft, zu wenig Sauerstoff. Und das Einzige, wie er atmen konnte, er musste sich dann hier hochdrücken an den Füßen, an dem Nagel. Und weil er so angenagelt war, hat er praktisch die ganze Zeit rotiert am Kreuz um diese Nägel herum. Und haben sie natürlich auch nicht allzu lange durchgehalten. Mit der Konsequenz, dass sie zu wenig Sauerstoff hatten. Dadurch hat das Herz dann immer schneller und schneller schlagen müssen. Puls über 200. Wasser hat sich angesammelt in der Lunge um das Herz. Manchmal ist das Herz ja, explodiert, können wir sagen, gerissen. Wir könnten sagen, Jesus ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Wasser hat sich angesammelt, als Jesus gestorben war und sie ihn in sein Herz gestochen hatten, kam Wasser und Blut heraus. Aber eine Kombination von all diesen Dingen, Erschöpfung, Mangel an Sauerstoff, Mangel an Wasser, völlig ausgetrocknet, das hat dann letztendlich zum Tod geführt. War furchtbar, war eine Folter. Hat einen furchtbaren Durst natürlich, durch diesen Flüssigkeitsverlust. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, völlig erschöpft. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Furchtbaren Durst, den Jesus gehabt hat. Er sagt, hat mich dürstet. Und in den Staub des Todes legst du mich. Das war der Sinn von Kreuzigung. Menschen umzubringen. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Waren ausgerenkt, haben rausgeschaut, waren sichtbar. Sie teilen meine Kleidung unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Das ist eine genaue Beschreibung von dem, was Jesus für uns durchgemacht hat. Hunderte Jahre, bevor es passiert ist. Und als Jesus gebetet hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die jüdischen Zuhörer hätten sich eigentlich an das alles erinnern müssen. Alles, was in diesem Psalm beschrieben ist. Dieser Psalm wurde ausgelebt sozusagen vor ihren Augen, wurde erfüllt. Und das hat Jesus für dich und für mich getan, weil er uns so sehr liebt. Wir haben einen wunderbaren Gott. Lass uns es nie vergessen, lass uns es nie selbstverständlich nehmen. Obwohl Vergebung für uns gratis ist. Wir sind gerettet nicht aus Werken, sondern aus Gnade allein. Epheser 2, 8 und 9. Keiner kann sich rühmen. Alles, was wir tun müssen, ist zu sagen, ja, ich glaube, Jesus, dass du für meine Schuld bezahlt hast und ich nehme das für mich persönlich an. Komm in mein Leben, rette mich, sei mein Herr, mein Erlöser. Einfach für uns. Aber es wurde ein hoher Preis dafür bezahlt. Petrus sagt uns, wir wurden nicht erkauft mit irgendwelchen billigen Dingen, Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. So sehr streckt Gott sich nach uns aus, so sehr liebt uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat. Damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist Gottes Angebot an jeden Menschen, frei zu werden von seiner Schuld, echt Vergebung zu haben und Gemeinschaft mit Gott zu erfahren in alle Ewigkeit. Vers 22 im zweiten Teil ändert sich dann der Ton des Psalms. Wir hatten Kreuzigung beschrieben, den Tod. Und nach der Kreuzigung kommt die Auferstehung. Ich glaube, das ist das, was jetzt hier beschrieben wird. Lobpreis auf Gottes Rettung. Du hast mich erhört. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Hebräerbrief 2 heißt es, dass der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, die sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Versammlung der Brüder, wer ist das? Das sind du und ich, das sind wir. Und wieder, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, als Leib Christi und Gott loben, dann lobt Jesus, dann lobt der Heilige Geist durch uns. Da passiert was Tiefes. Was Besonderes. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobet ihn. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Eine gesunde Gottesfurcht, eine gesunde Ehrfurcht vor Gott. Das soll das Resultat davon sein, wenn wir auf Jesus schauen und das, was er für uns getan hat am Kreuz. Lobpreis, das soll aus unserem Herzen kommen. Anbetung, Dankbarkeit. Zu viel für uns getan. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Gott sieht uns immer, wenn wir Not haben. Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Dann seht ihr Vers 27, die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Es gilt für uns. Die Sanftmütigen, hat Jesus gesagt, die werden das Land erben, werden sein Reich erben und sie werden essen und satt werden. Das ist eine Verheißung, wenn wir zusammenkommen, uns gemeinsam versammeln um Jesus. Wir werden essen und satt werden. Du kannst ein Fressack sein und alle Delikatessen dieser Welt haben und du wirst nie satt werden. Du kannst alle Autos kriegen und alles Geld der Welt und allen Ruhm und jede Beziehung, die du dir wünschst, und du wirst nicht satt werden. Aber hier, die zu Jesus kommen, sich ihm anvertrauen, die werden essen. Und die werden satt werden. In alle Ewigkeit. Wirklich zufrieden sein. Wenn du irgendwas anderem nachrennst, für irgendwas anderes lebst, wirst du nie zufrieden sein. Aber wenn du Jesus hast, wirst du zufrieden sein. In alle Ewigkeit. Er ist das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, der wird nimmer hungern und wird nimmer dürsten. Und es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Das ist das Zweite. Lobpreis. Und Leben wird euer Herz für immer. Leben. Das, was Jesus uns geschenkt hat, das hat er für uns erkauft. Und das passiert besonders, wenn wir zusammen sind als Gemeinde. Wir werden genährt werden, wir werden Lobpreis da sein in unserem Herzen und wir werden sein Leben erfahren in Fülle. Es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Wer sind die? Das sind wieder wir. War prophezeit. Es sind nicht nur die Juden, die Jesus anbeten werden, sondern hier, Leute aus allen Geschlechtern der Nationen, aus allen Nationen dieser Welt. Auch die Heiden hat Gott gerettet und wir können zu ihm kommen. Das ist wunderbar. Und wir können ihn als König anbeten und vor ihm niederfallen. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren, und der, der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte. Philipperbrief 2 heißt es, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Die Überirdischen, die im Himmel, die auf der Erde, die Irdischen und die Toten. Unterirdischen, weiß nicht, wie es genau dort steht. Aber alle werden niederfallen und Gott anbeten und Jesus als Herrn bekennen. Aber nur die werden mit ihm leben, die das in diesem Leben getan haben. Wenn wir sterben, ist es zu spät. Es sind Menschen gesetzt, einmal zu leben, dann kommt der Tod, dann kommt das Gericht und dann ist die Frage, was hast du mit Jesus getan? In diesem Leben. Es wird deine Ewigkeit bestimmen, ob du mit Gott sein wirst oder getrennt von ihm sein wirst. Aber für die, die sich Jesus anvertraut haben, gilt es, dieser Austausch. Jesus war getrennt vom Vater für uns, damit wir es nicht erleben müssen. Und er hat unsere Sünde getragen, damit wir die Konsequenz für unsere Sünde nicht selbst tragen müssen. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen für unsere Sünden, damit Gott der Vater jetzt unser Vater sein kann und uns einfach lieb haben kann und segnen kann und beschenken kann, dass wir die Ewigkeit gemeinsam mit ihm verbringen können. Du kannst es annehmen, wovon wir hier lesen, oder du kannst es ablehnen. Aber eines Tages werden sich alle von ihm beugen, im Himmel oder in der Ewigkeit, besser gesagt, wird es keine Atheisten mehr geben oder Agnostiker. Jedes Knie wird sich beugen. Aber dein ewiges Schicksal bestimmt sich hier. Die Entscheidung wird hier getroffen. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen, einem Geschlecht, das kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es getan. Spricht wieder von uns. Und hey, wir dürfen Teil davon sein. Wir dürfen das verkündigen und wir dürfen das weitererzählen, was Jesus für uns getan hat. Das Evangelium, die gute Nachricht, dass es Vergebung gibt bei Gott. Dass wir Kinder Gottes werden können. Dass wir uns beschenken lassen können mit seinem ewigen Leben, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist wunderbar, das ist groß. Ne? Lass uns es tun, lass uns rausgehen und seine Zeugen sein. Anderen Menschen davon erzählen, dass sie frei werden können und wirklich Gemeinschaft mit Gott erfahren können. Vergebung haben können von all ihrer Schuld. Neuen Anfang, neues Leben. Das ist wunderbar. Das hat Jesus für uns erkauft und dafür wollen wir ihn anbeten. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus, wir wollen uns beugen vor dir und dich anbeten heute Abend. Dir sagen, du bist wunderbar, Herr, du bist der Retter. Wir glauben, dass du für unsere Schuld bezahlt hast. Wir nehmen das an, Herr, wir freuen uns darin. Wir wollen es feiern und Vater, ich bete, dass wenn wir heute auf dein Kreuz geschaut haben, auf das Kreuz Jesu, dass es unsere Herzen ganz neu anfacht und uns ganz neue Leidenschaft gibt, Jesus nachzufolgen. Ganz neue Liebe und Wertschätzung für dich, Herr. Neues Herz, dich anzubeten. Neues Herz, einander zu ermutigen und zusammenzukommen als Gemeinde und dich zu suchen und dich zu verherrlichen. Zu wachsen in dir, dich bekannt zu machen, Herr. Du bist wunderbar, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir wollen dir Danke sagen. Wir können das nie zurückzahlen, jemals, was du für uns getan hast. Aber eins können wir tun und das ist Danke sagen. Was wollen wir tun? Wir können dir unser Leben zurückgeben, weil du dein Leben für uns gegeben hast. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Römer 12 sagt uns, es ist unser vernünftiger Gottesdienst. Alles andere wäre völlig unvernünftig nach all dem, was du für uns getan hast. Wofür sonst sollten wir leben, Herr? Du bist wunderbar und du bist gut. Amen. Vielleicht noch eine Geschichte zum Abschluss. Im Epheserbrief spricht es von der Höhe und der Tiefe und der Breite und der Länge von Gottes Liebe. Es ist eine Geschichte von einem Missionar in Pakistan, der wurde verfolgt für seinen Glauben, weil er das Evangelium verkündigt hat und sie haben ihn gewarnt, wenn du nicht aufhörst, von Jesus zu erzählen, dann machen wir dich kalt. Er hat nicht aufgehört. Sie haben ihn gefangen genommen, ihn in einfach so ein Gefängnis, so ein Loch reingeschmissen und haben ihn da verhungern lassen. Und später, Jahre später, wurde das Skelett von diesem Missionar gefunden, der dafür Jesus gestorben ist. Und sie haben eine Inschrift gefunden an der Wand, das hat er eingeritzt mit einem Stein und da war ein Kreuz. Und darüber war geschrieben die Höhe und die Tiefe und die Länge und die Breite. Wenn du wissen willst, wie sehr Gott dich liebt, dann schau aufs Kreuz.
So sehr liebt dich Gott. So viel hat er getan, um dich zu erlösen, um dich bei sich zu haben. Und ich bete, dass das unser Herz berührt, dass wir auch für ihn leben wollen. Amen.